Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Also Mathematik ist nicht nur in der Schule sehr wichtig, sondern im Leben sehr wichtig, weil es lehrt eine quantitative Kompetenz. Es lehrt den Umgang mit Zahlen. Und der ist in der heutigen Zeit wichtiger denn je, denn es gibt mittlerweile mehr Zahlen als Worte auf der Welt. Und wer eine quantitative Kompetenz hat, der wird viel weniger von Statistiken, Daten, von der Werbung, von der Politik übers Ohr gehauen werden können.
Mathematik ist wichtig, um den Durchblick zu behalten. Geahnt haben wir das alle schon, aber was die meisten vermutlich nicht wussten, es kann sogar Spaß machen, sich mit Mathe zu beschäftigen. Genau das wollen wir diese Woche tun. Im sendungsübergreifenden Themenschwerpunkt Mathe fürs Leben tauchen wir ein in den Kosmos der Zahlen und Zusammenhänge und fragen heute zum Einstieg gleich mal nach, auf welche Formel sich ein dauerhaftes Beziehungsglück eigentlich bringen lässt. Außerdem berichten wir darüber, wie Bauingenieure Deutschlands marode Brücken fit für den Verkehr der Zukunft machen wollen. Und wir stellen einen neuen Unkrautvernichter vor, der genauso wirksam ist wie das umstrittene Glyphosat, aber viel umweltverträglicher. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter.
Mathe fürs Leben. Von Zahlen und Zusammenhängen.
In unserer Themenwoche in Kooperation mit der Stiftung Rechnen haben wir uns vorgenommen, auch Menschen für Mathematik zu begeistern, die davon bisher gar nichts wissen wollten. Zum Beispiel, weil sie Mathe in der Schule immer furchtbar fanden. Christian Hesse zählt nicht dazu. Er fand mathematische Knobeleien schon als Kind faszinierend, hat in Harvard seinen Doktor gemacht und ist dann an der Uni Stuttgart Mathe-Professor geworden. Weil ihm die Zahlenblindheit vieler Zeitgenossen ein Dorn im Auge ist, hat er sich zum Ziel gesetzt, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass Mathematik irrsinnig spannend ist und definitiv jeden was angeht. Weil sie nämlich faszinierende Einsichten eröffnet über das Leben, das Universum und den ganzen Rest. Als Christian Hesse uns kürzlich in unserem Kölner Studio besucht hat, haben wir uns darauf geeinigt, in der ersten Folge unserer fünfteiligen Gesprächsreihe diese Woche über die Mathematik der Liebe zu sprechen. Weil das ja nun ein Thema ist, das jeden irgendwie umtreibt. Ich habe ihn deshalb gefragt, wenn Sie als Mathematiker an die Liebe denken, welche praxisrelevanten Einsichten Ihrer Wissenschaft kommen Ihnen da in den Sinn? Hier seine Antwort.
Die Mathematik verrät zum Beispiel, wie sich glückliche Ehen mathematisch von den Ehen unterscheiden, die schon nach ein paar Jahren geschieden werden. Der Unterschied besteht im 5:1 Verhältnis. Kurz gesagt, wenn es in einer Ehe 5-mal so viel Positives wie Negatives gibt, dann hat sie mit 90%iger Wahrscheinlichkeit Bestand. Das haben ein Mathematiker und ein Psychologe festgestellt, ein Dream Team sozusagen. James Murray als Experte fürs Rationale und John Gottman als Experte fürs Emotionale haben über Jahrzehnte mehrere tausend Ehen untersucht. Es begann damit, dass sie 1990 einige hundert frisch Vermählte zu einem Beziehungsstresstest baten. Die Partner sollten unter Laborbedingungen über Dinge sprechen, die zwischen ihnen heikel sind, Kinderwunsch, Schwiegereltern, größere Geldausgaben. Dabei waren beide verkabelt, Blutdruck, Puls und anderes wurde gemessen. Außerdem wurde das Gespräch aufgezeichnet und später jede Äußerung auf einer Skala von +5 bis -5 bewertet. +5 war liebevolle Zuwendung, -5 war offene Verachtung. Auch Gestik, Mimik und alles andere wurde bepunktet. Ein halbstündiges Gespräch so eines jungen Ehepaars ergab damit mehr als 1000 Zahlenwerte, positive und negative. Außerdem blieben die Forscher mit den Paaren in Kontakt, fragten jedes Jahr mal kurz nach. Seid ihr noch zusammen? Seid ihr noch verheiratet? Manche Ehen hielten, andere nicht. Murray und Gottman wollten herausfinden, wie sich die dauerhaften von den gescheiterten Ehen unterschieden. Und zwar schon in Bezug auf das Anfangsgespräch, den Stresstest. Sie fanden tatsächlich ein Merkmal, das die stabilen Ehen auszeichnete. Ihr Geheimnis lag im 5:1 Verhältnis von Positivem zu Negativem. Das haben sie dann an konkreten Beziehungen untersucht und fanden es generell bestätigt. Wahrscheinlich ist das auch bei Beziehungen ohne Trauschein so, aber da gibt es noch keine belastbaren Statistiken.
Was kann ich aus diesem 5:1 Verhältnis denn ganz konkret für meine eigene Beziehung lernen?
wenn man einmal was Negatives getan hat, also zum Beispiel pampig war, dann reicht es nicht, das einmal wieder gut zu machen. Dieser 1:1 Ausgleich ist zu wenig. Wenn der Ehemann spät nach Hause kommt und die Ehefrau hat gekocht und gewartet und das Essen ist kalt geworden oder umgekehrt, Frau zu spät, Mann hat gekocht, gewartet, ist genervt, dann ist ein einfaches Sorry zu wenig.
Das heißt, man sollte dann besser gleich 5-mal Sorry sagen, damit der Haussegen wieder ins Lot kommt?
Das wäre zu einfallslos. Nach dem Sorry irgendwann eine sanfte Berührung, ein ehrliches Kompliment, eine kleine Aufmerksamkeit und eine schöne Überraschung. Das wäre wohl besser. Irgendwas Nettes halt, was beim Partner positiv ankommt.
Sie sind ja selbst auch verheiratet. Gehen Sie in Ihrer Ehe denn tatsächlich so berechnend vor, dass Sie da quasi eine Strichliste führen mit negativen und positiven Botschaften gegenüber Ihrer Frau?
Das Wort berechnend hat im Deutschen leider einen negativen Touch und bedeutet etwas tun, um sich einen eigenen Vorteil zu verschaffen. In anderen Kulturen ist das nicht so. Da bedeutet es meist etwas mit Überlegung tun. Allein dadurch, dass ich das 5:1-Prinzip kenne, beherzige ich es wohl auch unbewusst, aber nicht sklavisch, nicht wie jemand, der eine Strichliste führt. Und meine Beziehung funktioniert bestens, schon seit 30 Jahren.
30 Jahre, das spricht für Ihre Taktik, denn damit liegen Sie ja schon weit über dem durchschnittlichen Haltbarkeitsdatum einer Ehe in Deutschland, oder?
Ja, das stimmt. In Deutschland halten Ehen im Durchschnitt 14 Jahre. Etwa die Hälfte aller Ehen wird geschieden. Von den Ehen, die scheitern, scheitern wiederum eine Hälfte schon bis zum 7. Ehejahr. In diesen Ehen treten Beziehungskiller wie häufige Kritik, emotionale Abschottung und Verachtung des Partners auf. Der zweite Typ von Scheidungsehe hat diese Merkmale nicht. Diese zeichnen sich aber durch zunehmendes gegenseitiges Desinteresse aus, ohne größeren Beziehungsstress. Dadurch lebt man sich nur schleichend auseinander. Solche Ehen halten typischerweise, bis die Kinder aus dem Haus sind. Dann können die Partner nichts mehr miteinander anfangen und gehen getrennte Wege.
Apropos Kinder, welchen Einfluss haben die auf den Bestand einer Ehe? Fungieren die quasi als Beziehungskit?
In Deutschland gibt es 18 Millionen bestehende Ehen. Kinderlos sind etwas mehr als die Hälfte. Zwar sind Kinder ein Zweisamkeitskiller, das stimmt, doch tatsächlich auch der beste Schutz gegen eine frühe Trennung. Und zwar je mehr, desto besser. Mit dem ersten Kind schon sinkt die Scheidungsrate der Eltern von 50% auf 30%. Und nur eine von 10 Ehen wird noch geschieden, wenn das Paar 3 eigene Kinder hat.
Das ist schon mal eine ziemlich klare Botschaft an alle Paare da draußen. Haben Sie noch weitere Tipps für Eheleute, die gemeinsam alt werden wollen?
Ja, wo wir gerade von Trennung sprachen, die beste Chance für eine dauerhafte Beziehung besteht dann, wenn der Mann 5 Jahre älter ist, die Frau aber dafür etwas intelligenter als ihr Partner. Das ist das optimale Zusammenspiel von Alter und Intelligenz. Und was mir als Verheirateter besonders gut gefällt, Eheleute leben länger. Statistisch belegt ist, dass Ehemänner im Schnitt 9 Jahre älter werden als männliche Singles. Denn Männer, die verheiratet sind, trinken weniger, sie rauchen weniger, sie sind vorsichtiger bei riskanten Aktivitäten. Das ist eine positive Nebenwirkung des Verheiratetseins, die mir persönlich sehr gut gefällt. Bei Frauen liegt dieser Longer-Life-Effekt immerhin bei 6 Jahren. Kurzum, Ehen sind gesund für alle Beteiligten.
Soweit unser Mathe-Erklärer Christian Hesse über Zahlen und Zusammenhänge. Morgen sprechen wir mit ihm über die Berechnung von Glück und Zufall. Alle Beiträge zur Themenwoche Mathe fürs Leben finden Sie gebündelt auf der Webseite deutschlandfunk.de/Mathe. Klicken Sie mal rein, es lohnt sich. Dass es um Deutschlands Straßenbrücken nicht zum Besten bestellt ist, wissen viele Autofahrer nur zu gut. Auf dem Autobahnring um Köln zum Beispiel herrscht seit Jahren Dauerstau, weil die marode Rheinbrücke bei Leverkusen für schwere Lastwagen gesperrt wurde. Was tun gegen die bröckelige Infrastruktur? Und wie können neue Brücken, die Entlastung schaffen, möglichst zügig gebaut werden? Darüber diskutierten Fachleute vergangene Woche beim Deutschen Bautechniktag in Stuttgart. Karl Urban war für uns dabei.
Auf einer Straßenbrücke irgendwo in Deutschland schleichen die Lastwagen Stoßstange an Stoßstange vorwärts, während ein Verkehrsschild wegen Brückenschäden ermahnt, langsamer zu fahren. Die Planer neuer Brücken stehen vor immensen Herausforderungen.
Die neuen Brücken, die sollen viel robuster und langlebiger sein, als wir das von den älteren Brücken jetzt erfahren mussten. Und sie müssen natürlich auch viel tragfähiger sein für den heutigen Schwerverkehr. Und wir müssen auch viel höhere Umweltauflagen erfüllen.
Karl-Heinz Haverisch vom Landesbetrieb Straßenbau in Nordrhein-Westfalen ist derzeit dabei, gemeinsam mit seinen Kollegen tausende Brücken zu prüfen und zu erarbeiten, wie diese am besten instand gesetzt oder ganz neu gebaut werden können. Die Technik dafür hat sich in den vergangenen 40 Jahren stark verändert. Während Betonbrücken früher als große Einzelblöcke auf der Baustelle gegossen wurden, werden sie heute teils aus vorgefertigten Elementen zusammengesetzt.
Die Bausteinbrücke auf der A46 ist also ein Extrembeispiel. Dort wurde eine 40 Meter weit gespannte Brücke innerhalb von 100 Tagen gebaut. Und in den 100 Tagen war der Abbruch der alten Brücke inbegriffen.
In einem Zeitraffer-Video zeigt Josef Hegger von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen, wie einzelne fertig angelieferte Betonblöcke in schneller Folge aneinandergesetzt werden. Eine unter der Brücke verlaufende Straße muss nur in wenigen Nächten gesperrt werden. Solche Lego-Brücken sind in den USA oder den Niederlanden längst Alltag, während Bauingenieure in Deutschland noch zögern.
Also es gibt eine ganze Menge von Forschungsfragen. Wenn ich eine Brücke aus einem Guss herstelle, ist die Brücke quasi auch ein Stück ohne Fugen. Setze ich die aus Fertigteilen zusammen, habe jede Menge Fügungspunkte. Und diese Fugen sind natürlich ein Schwachpunkt.
Christoph Vater von der Hamburger Hafenbehörde hatte mit einer anderen Herausforderung zu kämpfen. Die Freihafen-Elbbrücke im Osten Hamburgs ist zwar recht baufällig, sie aber einfach neu zu bauen, ist keine Option.
So ein kompletter Abriss ist aus Sicht des Denkmalschutzes bei dieser Brücke völlig undenkbar, weil es ist nicht nur die Historie, die bei dieser Brücke besonders ist, sondern sie ist auch so etwas wie ein Hamburger Wahrzeichen.
Der Bau der Stahlbrücke wurde noch während des Ersten Weltkriegs begonnen. Über 100 Jahre später sind nun alle Teile von der Fahrbahn abwärts stark geschädigt, während der obere Stahlaufbau mit den drei geschwungenen Bögen noch ziemlich gut in Schuss ist. Christoph Vater fand nun gemeinsam mit den Geldgebern der Hansestadt Hamburg eine Lösung.
Die sieht so aus, dass wir im Prinzip alles ab Kniehöhe abschneiden. Und alles, was darunter liegt, würde durch eine neue Konstruktion ersetzt werden. Das hätte den Vorteil, dass man auch links und rechts zusätzlich noch ausreichend breite Geh- und Radwege vorsehen könnte. Und alles oberhalb dieser Schnittebene, das wäre der historische Bestand, der würde erhalten bleiben. Und damit ist der Denkmalschutz jetzt auch nicht gerade total glücklich, aber damit könnte er wohl leben.
Eine große Unbekannte für die Brückenplaner ist die Entwicklung des Verkehrs. Die Lastwagen etwa könnten künftig dank cleverer Fahrerassistenzsysteme im Abstand weniger Meter in Kolonnen fahren. Ob die Tragkraft heutiger Brücken das zulässt, muss laut Karl-Heinz Haverisch allerdings noch sorgfältig untersucht werden.
Wenn die LKWs nun dichter zusammenstehen, bringen sie auch eine höhere Last auf unsere Brücken. Und das müssen wir sehr genau prüfen, ob wir das verantworten können.
Neue Wege beim Brückenbau. Karl Urban mit einem Bericht vom Deutschen Bautechniktag in Stuttgart.
Am 3. April feiern wir 30 Jahre Forschung aktuell. Feiern Sie mit und erzählen Sie uns, was Sie sich für die Zukunft unseres Wissenschaftsmagazins wünschen. Was gefällt Ihnen? Was sollte künftig anders werden? Mailen Sie uns Ihre Anregungen an 30jahreforschungaktuell@deutschlandfunk.de oder sprechen Sie uns auf Band unter der Telefonnummer 0221 345 345 3.
Trotz aller Kritik und der laufenden Prozesse gegen die Bayer-Tochter Monsanto, Glyphosat ist immer noch das Herbizid, das weltweit am häufigsten auf Äckern versprüht wird. Da zumindest in Europa in einigen Jahren ein komplettes Verbot drohen könnte wegen der Krebsgefahr durch Glyphosat, suchen Fachleute fieberhaft nach einem Ersatz. Die Arbeit von Forschern der Uni Tübingen, die durch Zufall ein ähnlich wirksames Pflanzengift entdeckt haben, hat die Fachwelt jetzt hellhörig gemacht. Details von Lucian Haas.
Manche vielversprechenden Funde in der Wissenschaft kommen völlig unerwartet daher. So erging es auch Klaus Brilisauer am Institut für Organische Chemie der Universität Tübingen im Rahmen seiner Doktorarbeit.
An für sich war das letztendlich ein Zufall. Wir haben eine Beobachtung gehabt, und zwar das Cyanobacterium A, das Cyanobacterium B hemmt, und wollten herausfinden, was für eine Substanz das zum einen ist und wie das natürlich auch funktioniert.
Da war also ein Bakterium, in dessen Umfeld ein anderes Bakterium nicht mehr gut gedieh. Klaus Brilisauer machte sich auf die Suche nach dem Zusammenhang. Dabei stieß er auf ein kleines Zuckermolekül, das Bakterium A produziert und ausscheidet. Sein wissenschaftlicher Name: 7-Desoxysedoheptulose, kurz 7-DSH.
Es ist ein bisschen was Besonderes, weil es in dem Fall ein Desoxyzucker ist. Da fehlt also eine Hydroxygruppe in dem Zucker. Aber tendenziell ist es eigentlich ein relativ simpler Zucker, der aber eine große Wirkung auf den Organismus bzw. auf die Bakterien und Pflanzen hat.
Die große Wirkung von 7-DSH ist die eines sogenannten Antimetaboliten. Der Stoff passt als Ersatz für einen anderen in das Räderwerk eines enzymatischen Stoffwechselweges, wodurch dieser allerdings ausgebremst wird.
Genau, die stören quasi den Stoffwechsel, indem sie quasi das natürliche Substrat imitieren und dann das Enzym dadurch blockieren und den Stoffwechsel komplett lahmlegen.
7-DSH stoppt den sogenannten Shikimat-Stoffwechsel. Dieser kommt bei Bakterien, Pilzen und Pflanzen vor, nicht aber bei Menschen oder Tieren. Der Shikimat-Stoffwechsel liefert wichtige Grundbausteine, um bestimmte Aminosäuren aufzubauen, die Bakterien oder Pflanzen brauchen, um zu überleben. Wie bei einer Produktionsstraße in einer Fabrik sind mehrere Enzyme als Fertigungsstufen hintereinander geschaltet. Wird nur ein Enzym davon blockiert, steht die gesamte Produktion still.
Der Durchbruch war letztendlich herauszufinden, dass es eben den Shikimat-Weg hemmt. Weil man anhand von dieser Struktur des Zuckers nicht per se mit dem Auge erwarten würde, okay, wir hemmen ein Enzym im Shikimat-Weg. Und aus diesem Grund war das wirklich der Aha-Effekt.
Und mehr noch als Aha, es war der Punkt, an dem es Klaus Brilisauer dämmerte, womöglich auf etwas Bedeutendes gestoßen zu sein. Denn hier kommt Glyphosat ins Spiel. Das weltweit am meisten verwendete Herbizid hemmt auch ein Enzym im Shikimat-Stoffwechsel. Deshalb gehen Pflanzen nach einer Glyphosat-Dusche zugrunde. Allerdings steht Glyphosat in Europa stark in der Kritik. Viele würden das Spritzmittel gerne komplett von den Feldern verbannen. Ersatz? Fehlanzeige. Bisher gibt es keinen Wirkstoff, der ähnlich effizient, aber umweltfreundlicher zu Werke ginge. Der Zucker 7-DSH könnte das vielleicht schaffen. Klaus Brilisauer machte erste Tests an kleinen Pflanzen im Labor. Dabei erwies sich 7-DSH als genauso wirksam wie Glyphosat.
Meiner Meinung nach ein großer Vorteil des Zuckers gegenüber Glyphosat ist, dass es ein Naturstoff ist, und zwar ein reiner Naturstoff. Dadurch gehen wir von einer sehr guten biologischen Abbaubarkeit aus und hoffen eben, dass sich das auch in den weiteren Tests bestätigen kann.
Ob aus 7-DSH tatsächlich eines Tages ein in großen Mengen einsetzbarer Glyphosat-Ersatz werden könnte, ist unklar. Es sind noch viele Versuche im Labor und auf den Feldern nötig. Die Universität Tübingen hat sich den Stoff auf jeden Fall schon mal patentieren lassen. Vielleicht wird der Zucker aus einem Cyanobakterium ja das nächste große Ding im Herbizidgeschäft.
Spätestens seit der Publikation, seitdem die online gegangen ist, haben wir immensen Zulauf an Kooperationswilligen, sowohl aus der Industrie als auch von staatlichen Einrichtungen. Hätte mir am Anfang von meiner Doktorarbeit jemand gesagt, dass irgendwann mal auch große Firmen anklopfen, hätte ich den jedenfalls verrückt erklärt, weil solche Sachen natürlich ein Jackpot sind, also wie ein Sechser im Lotto. Das ist ein überragendes Gefühl.
Tübinger Forscher haben eine mögliche Alternative zum umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat entdeckt. Ein Beitrag von Lucian Haas war das. Der Flugzeugbauer Airbus hat heute in Ingolstadt ein Flugtaxi präsentiert. Das Fluggerät erinnert an eine überdimensionale Quadrocopter-Drohne, hat bislang allerdings noch gar nie abgehoben. Details in der ersten Meldung von und mit Piotr Heller.
Die viersitzige Maschine mit dem Namen City Airbus verfügt über vier Doppelrotoren. Mitte des Jahres sollen in Manching, in der Nähe von Ingolstadt, erste Flugtests starten. Jedoch nur über einem Testgelände. Für Flüge über bewohntem Gebiet habe man derzeit keine Zulassung, heißt es von einem Airbus-Sprecher. Der Airbus-Konkurrent Boeing hat bereits im Januar den Prototypen eines Elektroflugtaxis abheben lassen. Auch kleinere Unternehmen aus Deutschland und eines aus China haben flugfähige Prototypen präsentiert.
Nanopartikel könnten für Schwangere gefährlich sein.
Das legen Untersuchungen an Ratten nahe. Forscher aus den USA setzten die schwangeren Tiere Partikeln aus Titandioxid aus, die einige Nanometer groß waren. Der Stoff kommt unter anderem in Sonnencreme zum Einsatz, kann aber auch stellvertretend für verschiedene Nanopartikeln in Abgasen stehen. Die Wissenschaftler stellten fest, dass die Teilchen die Durchblutung der Gebärmutter störten. Früh in der Schwangerschaft kann das die Entwicklung des Herz-Kreislauf-Systems des Fötus beeinträchtigen, später wiederum die Nährstoffzufuhr hemmen, notieren die Forscher im Magazin Cardiovascular Toxicology.
Facebook will Impfgegnern künftig weniger Raum geben.
Damit will das Unternehmen in seinen Netzwerken die Verbreitung von Fehlinformationen über Impfungen einschränken, wie es in einer Mitteilung schreibt. Gruppen und Seiten, die derartige Fehlinformationen verbreiten, sollen dem Nutzer nicht mehr an prominenter Stelle präsentiert werden. Außerdem prüfe man Wege, um über Impfungen aufzuklären, heißt es in einer Mitteilung. Andere Online-Konzerne haben bereits ähnliche Schritte angekündigt. Die Weltgesundheitsorganisation zählt Impfgegner zu den 10 größten Bedrohungen für die globale Gesundheit.
Die Familie der Erdvipern ist um eine Art reicher geworden.
Ein internationales Team hat 3 Exemplare der Schlange in Liberia und Guinea entdeckt. Später wurden die Tiere als bisher unbekannte Art identifiziert, wie die Forscher in einem Biologiejournal darlegen. Die Schlange lebt vorzugsweise in Regenwäldern und in den Randregionen von Regenwäldern. Das erste Exemplar fanden die Wissenschaftler am Ufer eines kleinen Flusses. Das Tier schnappte nach den Forschern und zeigte dabei die ungewöhnliche Schädelform seiner Gattung. Mit einem Zahn im Mundwinkel vermögen diese Schlangen nämlich seitlich zuzustechen. Somit ist es nicht möglich, sie mit klassischen Methoden zu fangen, indem man sie hinter dem Kopf packt. Die 2 weiteren Exemplare der Art entdeckten die Forscher auf Plantagen.
Säuglinge erkennen allein am Lachen, ob 2 Menschen sich kennen.
Das schließen eine Forscherin und ein Forscher aus einem Experiment mit 5 Monate alten Kindern. Sie spielten den Säuglingen Aufnahmen von Menschen vor, die gemeinsam lachten. Stammte dieses aufgezeichnete Lachen von Freunden, hörten die Kinder länger zu, als wenn Fremde gemeinsam lachten. Ein weiteres, etwas komplizierteres Experiment bestätigte die Einschätzung der beiden US-Wissenschaftler. Von Erwachsenen ist bekannt, dass sie am gemeinsamen Lachen das persönliche Verhältnis 2 Personen erkennen können. Dass auch Säuglinge dazu in der Lage seien, deutet darauf hin, dass der Mensch über ein grundlegendes System zum Erkennen sozialer Beziehungen verfüge, notieren die Forscher in den Scientific Reports.
Alzheimer lässt sich ziemlich genau an den Augen von Patienten ablesen.
Es gab bereits erste Versuche, die Krankheit anhand der Augen zu erkennen. Forscher aus den USA konnten nun zeigen, wie präzise diese Ansätze sind. Mit einer speziellen Technik untersuchten sie die Netzhaut von über 200 Testpersonen. Einige von ihnen litten an Alzheimer, andere waren gesund. An der Dichte winziger Adern auf der Netzhaut konnten die Wissenschaftler die Alzheimer-Patienten gut von den anderen unterscheiden. Ihre Ergebnisse sind in einem Fachmagazin für Augenheilkunde erschienen.
Sternzeit. 11. März. Klimasünder Astronauten. Alexander Gerst hat bei seinem letzten Aufenthalt auf der Internationalen Raumstation eine Botschaft an seine Enkelkinder aufgenommen. Das Video aus der Aussichtskuppel der ISS erregte großes Aufsehen. Er bedauert darin, wie die heutige Generation mit der Erde umgeht. Man werde sich wohl entschuldigen müssen, in welchem Zustand man den Planeten hinterlasse. Es geht um das Leben künftiger Generationen, Bildungschancen, Träume und natürlich das Klima. Alexander Gerst beklagt, dass wir die Atmosphäre mit Kohlendioxid verpesten und das Klima zum Kippen bringen. Jeder von uns müsse sich da an die eigene Nase fassen. Dass ein Astronaut den Zustand des Klimas bedauert, ist nur zu verständlich, denn dieser Beruf ist besonders klimaschädlich. Im Schnitt verursacht jeder Bundesbürger einen Kohlendioxidausstoß von gut 10 Tonnen pro Jahr. Aber allein beim Start einer Soyuz-Rakete entstehen über 80 Tonnen Abgase, und zwar für jedes der 3 Besatzungsmitglieder. Während ihrer Ausbildung sind Astronauten viel auf Reisen. Allein bei den Flügen zu den Trainingszentren in den USA, in Europa, Russland und Japan verursacht jeder Raumfahrer weitere Dutzende Tonnen Kohlendioxid pro Jahr. Wollten die Raumfahrtagenturen den CO2-Ausstoß ihrer Astronauten kompensieren, so müssten sie für jeden mindestens 10 Hektar Wald pflanzen. 3 Tage nach der Veröffentlichung seines Videos gab Alexander Gerst eine Pressekonferenz auf der Erde. Was er in Zukunft tun will, um weniger Kohlendioxid zu hinterlassen, wurde er nicht gefragt.
Das war's für heute von Forschung aktuell. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen um 16:35 Uhr wieder. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.